Dankeschön. Vorwärts im Glauben mit dem Heiland. Wenn auch steile und tragende Berge mich sperren, den Weg zum Ziel einfach weitergehen, sich nicht aufhalten, gar nichts tun. Mein Thema ist heute, sei nicht verunsichert. Frei nach Otto von Bismarck hat einmal gesagt, es wird gelogen vor der Wahl oder nach der Wahl oder nach der Jagd und nach dem Krieg. Es wird gelogen. Und wir leben in einer verlogenen Gesellschaft, wo Leute lügen. Auch jetzt nach dem Krieg, verstehst du jetzt? Jetzt habe ich euch gesagt, guck mal, Ukraine. Als nächstes kommt ja ein Anschlag auf ein AKW, also Atomkraftwerk. Und das haben wir, das und verstehst du, wir haben schon so einen Zirkus gehabt mit Tschernobyl einmal und da in Japan unten, Fukushima. Verstehst du, wir haben diese Sachen gehabt und die Leute haben Angst und die Leute werden von Angst dirigiert. Sei nicht verunsichert, lebe frei und fröhlich. Der Teufel will die Menschen verunsichern. Ihr seht Zweifel. Und ganz besonders, ich möchte von mir aussprechen. Also ich erzähle euch nichts, was ich woanders was gelernt oder gelesen habe. Aus 50-jähriger Erfahrung als Pastor und Prediger und als Mensch habe ich aus meinem Leben gelernt. Und der Teufel versucht Zweifel in einem zu sehen und bringt einen fast bis zur Verzweiflung. Hast du alles richtig gemacht? Und wir werden hinterfragt. Und ich habe mich angewöhnt zu hinterfragen, auch in der Seelsorge. Und ich will heute auch ein seelsorgliches Thema ansprechen, sei nicht verunsichert. Du wirst hinterfragt und ich habe mich hinterfragt, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich richtig gearbeitet? Habe ich die richtigen Mittel eingesetzt? Habe ich richtig geglaubt? Habe ich die richtige Bibelstelle richtig ausgelegt? Habe ich vielleicht etwas aus dem Zusammenhang rausgerissen? Habe ich richtig gelebt? Habe ich richtig geliebt? Verstehst du? Habe ich ja alles richtig gemacht? Habe ich richtig gepredigt? Jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, frage ich immer wieder, hast du wirklich alles gesagt? Ich versuche alles in einer Stunde unterzubringen. Ja, habe ich die Leute richtig gewarnt? Richtig Gott gedient? Habe ich ja mein Leben richtig gelebt? Habe ich mich richtig ernährt? Frage ich oft. Bist du auch richtig? Lebst du auch richtig? Machst du das Richtige in deinem Leben? Das ist meine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Habe ich meine Mittel, meine Finanzen richtig investiert? Habe ich meine Kinder richtig erzogen? Weißt du, als Eltern hat man große Fragen. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich wirklich mein Bestes gegeben? Und der Teufel hinterfragt einen. Er ist der Ankläger der Brüder. Sei nicht verunsichert, lass dich nicht verunsichern, was es auch immer ist. Und der Mensch prüfe sich selbst. Es ist sogar gut, dass du dich hinterfragst. Habe ich alles richtig gemacht? Jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, stelle ich mir diese Fragen. Ich frage Gott, Gott, habe ich dir alles recht gemacht? Kannst du mit mir zufrieden sein? Habe ich wirklich alles den Menschen gesagt, was du sagen wolltest? Ja, und ich bin mir selbst mein größter Kritiker. In aller Liebe, ich kritisiere mich selber. Und ich frage mich immer, hast du alles richtig gemacht? Manchmal bin ich so verunsichert. Manchmal sage ich, pass auf, das nächste Mal werde ich schon anders machen. Ja, weil manchmal bereue ich, dass ich das und das gesagt habe oder nicht gesagt habe. Ich habe gelernt zu predigen durch unsere Bibelschule, was wir dort hatten. Da hat der Lehrer gesagt, vom Spörtchen natürlich, das war auf seiner Predigtschule, Spörtchen hat gesagt, predige, als wenn es deine allerletzte Predigt wäre. Und so predige ich auch, als wenn es meine letzte Predigt wäre und nie mehr Gelegenheit habe, den Leuten zu sagen. Und in jeder Versammlung haben wir eine andere Zusammensetzung von Leuten, hören andere Leute nicht immer die gleichen. Was würde ein Sterbender sagen? Diese Gedanken habe ich so oft gemacht, wenn ich so ältere Menschen besucht habe, die schon am Lebensabend stehen, kurz vor dem Feierabend in der Rente. Was würde ein Sterbender sagen? Was könnte er sagen? Was soll er sagen? Was würde er bedauern, wenn das Leben zu Ende geht oder wenn man ein bestimmtes Alter erreicht? Ist das wirklich alles gewesen in meinem Leben? Ja, wir sollten öfters Bilanz ziehen in unserem Leben. Was wird von meinem Leben noch übrig bleiben, wenn ich von dieser Welt gehe? Und ich habe manche Beerdigung gehabt, der Storben hat seinen ganzen Lebenslauf aufgeschrieben, was gesagt werden sollte bei der Beerdigung. Und es wäre manchmal gar nicht so schlecht, dass wir selber unseren Nachruf schreiben würden. Was möchte das von meinem Leben gesagt wird, wenn der Redner oder Pfarrer am Grab steht? Wenn man merkt, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit. Ja, vergangen ist es vergangen und man kann es nicht mehr zurückholen und nicht mehr wiederholen. Wie gerne würde man nochmal die Uhr zurückdrehen und nochmals mit 18 anfangen zu leben. Ja, Sterbende bedauern manchmal, was sie unterlassen haben oder was sie hätten hinterlassen sollen. Oder sie leiden am ungelebten Leben und darüber will ich sprechen, sei nicht verunsichert, das ungelebte Leben. Und das ist schmerzhaft, fast unerträglich. Hätte ich. Verstehst du? Immer wieder dieses Wort hätte ich. Frag dich rechtzeitig. Ja, ist es wirklich wert, dass ich mich so verausgabt habe, mich so aufgeregt habe, mich so engagiert habe für was? Dass die Frösche gerettet werden oder dass ein paar Pelztiere gerettet werden? Ist das wirklich alles gewesen? Für was gehe ich auf die Demonstration oder was tue ich da? In der Schule lernt man nur das, was die Gesellschaft von dir fordert, damit du funktionierst. Aber ich will nicht nur funktionieren, ich möchte leben und zwar richtig leben. Ja, da lernst du, nicht aufmüffig zu sein. Und das darfst du nicht sagen, was jetzt in Russland passiert. Du darfst nicht über Krieg sprechen, nicht über das sprechen und das und jenes sprechen. Das ist aber verboten. Du darfst darüber gar nicht reden. Und darüber muss man reden. Und viele Mütter wissen nicht, was mit ihren Buben passiert da an der Front in der Ukraine. Wer will und wer kann und sonst mal sagen, ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich habe getan, was ich tun musste. Ich bin der untreue Knecht, wie es in der Bibel heißt, von dem einen einmal. Wir waren untreue Knecht, wir mussten nur das und wir haben nur das getan, was wir tun sollten. Wir sollten uns manchmal hinterfragen, was ist der Zweck meines Lebens? Warum bin ich da? Warum lebe ich überhaupt? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was wollte der liebe Gott von mir? Welchen Zweck erfüllt er mit mir oder was hat er vorgehabt mit mir? Frag doch einen Sterbenden, wenn er noch reden kann. Aber meistens kann man nicht mehr reden, man ist so mit sich selber beschäftigt. Frag dich rechtzeitig, was ist mein Leben gewesen? Warum war ich da? Und das ist so wichtig. Da steht in der Bibel einmal, Herr, lehre mich zu bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir sterblich sind. Das ist so wichtig, dass wir sind vom ersten Augenblick, wenn wir geboren werden, beginnt das Sterben für unser Leben. Eine 90-Jährige, ich denke nur an eine liebe Schwester in meiner Gemeinde, machte sich Gedanken über Leben. Sie sagte sich, mein Kind hat gesagt, heute ist mein 90. Geburtstag, du bist heute 90 Jahre alt. Und in Wirklichkeit sagte ich, ich habe keinen Kalender mehr, ich interessiere mich nicht mehr, wie alt ich bin. Ich bin Gott dankbar, dass ich leben durfte und dass ich gelebt habe. Und ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe das und das gemacht in meinem Leben. Warum wollte ich mich beglückwünschen mit 90 Jahren? Ich fülle mein Leben nicht mit Jahre, sondern ich habe mein Leben mit Leben gefüllt. Das ist so wichtig. 90-jährige Schwester in der Gemeinde. Ja, sie sagte, was habe ich schon Großes vollbracht? Da hat sie sich auch gefragt. Es war nichts Großes, aber ich habe den Zweck meines Lebens erfüllt. Das, was der liebe Gott gesagt hat, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Sie hat die Kriegsjahre erlebt hier in Stuttgart damals. Die 90-Jährige sagt dann, ich selbst weiß, dass ich muss zu meinem Schöpfer gehen. Das muss mir jetzt niemand erklären, noch ein paar Jährchen vielleicht. Und Gott wird mich fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was ist dein Leben gewesen? Ich will dich jetzt nicht verunsichern, aber ich möchte dieses Thema hier aufgreifen. Du solltest hier einfach dich nicht verunsichern lassen, sondern jetzt in die Sicherheit reingehen, in der Heilsgewissheit gehen und so, ich weiß, ich habe gelebt, ich habe mein Leben nicht nur mit Jahre gefüllt, 90 Jahre, das ist schon eine Gnade. Was meint ihr über mich? Ja, warum hat er mich so lange erhalten? Ich werde nie vergessen, unser Bruno, ein Bruder in meiner Gemeinde hier in Berlin, der ruft mich an, ich soll zu ihm kommen, er braucht Gebet. Und der war damals schon 91, 92 Jahre alt, ich soll ihm segnen und dass der liebe Gott ihn abholt. Er hat gedacht, der liebe Gott hat ihn vergessen. Und er ist noch 94 geworden, er hat dem Herrn gedient. Hier auf dem Alexanderplatz hat er regelmäßig jeden Samstag Traktate auf dem Alex verteilt und so weiter, bis er angefahren wurde von irgendeinem jungen Burschen. Und dann ging rapide bergab. Aber so ein Gebet habe ich noch nicht gehabt, dass jemand gesagt hat, Bruder, mal tu das Bete, dass der Herr mich abholt. Aber ich habe einfach gesagt, Herr, lass deinen Wille geschehen im Leben von Bruno. Lass dein Leben geschehen. Ich frage mich, warum habe ich in meinem Leben so viel gefürchtet, oft versagt und Fehler gemacht und als ich meinen 60. Geburtstag hier hatte in der Nazareth Kirchstraße, da fragt ein junger Bursche, der nicht zu meiner Gemeinde gehört, Pastor, was würdest du noch einmal machen? Verstehst du? Hast du etwas zu bereuen? Was würdest du noch einmal machen? Und ich wusste spontan gar nicht viel zu sagen. Ich wusste nur eines, dass ich ihm sagte, ich würde genau so leben, wie ich bis jetzt gelebt habe. Denn was nützt es mir, wenn ich jetzt ab 60 wieder anders anfange zu machen oder mein Leben zu gestalten? Warum bin ich so oft gescheitert? Warum bin ich gefallen und wieder aufgestanden? Die 90-Jährige hat gesagt, warum habe ich so viel angefangen und wieder so viel aufgegeben? War das mein Leben? Und dann sagte ich, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Wir lernen aus unseren Fehlern. Warum bin ich immer noch da, wie dieser Bruno? Warum hat Gott mich nicht abgeholt, hat er mich vergessen? Und ja, diese Frau, die das mir so erzählt hat, die mich da begeistert hat, einfach sein Leben zu hinterfragen, ist das wirklich alles? Warum bist du da? Wie oft war ich entsetzt und erschüttert? Auch das gehört zum Leben, dass man entsetzt und erschüttert ist, erschrocken ist. Wie oft habe ich gezweifelt und manchmal sogar verzweifelt und nicht mehr weitergewusst? Auch das gehört zum Leben. Das Leben ist nicht nur Halleluja, Lob und Dank auf Wolke Nummer 7 und alles mit rosa-rote Brille zu sehen. Das Leben ist nicht so. Die 90-Jährige fragt, was war die Absicht meines Schöpfers? Habe ich wirklich so gelebt, wie der Herrgott wollte? Gott hat mich gelehrt, hat sie dann gesagt. Hat mich gelehrt, mich selbst ernst zu nehmen, andere Menschen ernst zu nehmen, Gott ernst zu nehmen. Und bei mir war das auch, ich habe mein Leben Gott abgegeben und darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich lebe das Leben Gottes, das Leben Jesu Christi und das Leben des Heiligen Geistes. Ich lebe nicht mehr mein Leben, ich lebe mein Leben. Aber ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist schon ein großer Unterschied. Ich will ein paar Gedanken ganz schnell zuerst mal in den Raum werfen. Was wichtig ist für dein Leben, hab Ehrfurcht vor Gott. Nicht nur vor grauen Haaren, sondern auch vor Gott. Ja. Lebe das Leben Gottes, wie er sich vorgestellt hat. Dass du auf dem Sterbebett liegst und sagst, Halleluja, jetzt geht's heimwärts. Die Engel holen mich ab. Und dass du nichts zu bereuen hast. Viele leben nicht ihr Leben. Sie werden gelebt und sie merken nicht, wie es um ihnen wirklich steht. Sie werden gelebt, sie werden getrieben, sie werden gehetzt von dem Götzen Mammon. Heute Nacht, ja, bin ich aufgewacht. Habe ich einfach ein paar Gedanken gehabt. Zuerst bin ich betend eingeschlafen, aber dann bin ich aufgewacht. Ich dachte, ich habe einen Traum. Da hatte ich wahrscheinlich einen Traum. Und dann hat Gott mir einen Gedanken gegeben, warum ist die Welt jetzt so, wie sie ist. Ich wusste nicht, was das mit dem Atomkraftwerk gewesen ist. Und so schnell hätten wir alle in die Luft gehen können oder radioaktiv verseucht werden können. Das wäre so schnell gewesen. Wusste ich nicht. Aber Gott gab mir ein Wort gegeben aus 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn die Leute sagen, Friede, Friede. Und die reden alles nur Friede, demonstrieren auf die Straße. 100.000 Leute hier auf der Straße der 17. Juni ist. 100.000 demonstrieren für den Frieden. Peace, 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 verstehst du? Und wenn die Leute reden von Frieden, alle reden von Frieden, wir brauchen Frieden. Und lass uns beten für den Frieden und so weiter. Dann wird das Verderben sich schnell überfallen. Und so steht es. Wie schnell hätte das Verderben die Menschen überfallen? Und vielleicht war es auch so eine falsche Flagge, was man so nennt, verstehst du das? Dass man das unbedingt wollte, dass sowas passiert in der Ukraine mit diesem Kraftwerk, ja? Überall ist Ruhe und Frieden und so weiter und das Ende wird plötzlich über die Menschen kommen und sie werden keinen Ausweg haben, steht in der Bibel, 1. Thessalonicher 5. Und dann, ja, die Nachricht, dann gucke ich morgens noch die Nachricht und dann höre ich, dass eines der größten Atomkraftwerke Europas wurde angegriffen. Und wurde da eine Bombe reingejagt und Ukraine hat 15 Atomkraftwerke, verstehst du, das ist fast ein Vulkan. Viele Menschen, ja, die leben so leichtsinnig, ach mir kann es nicht passieren, Friede, Friede, unsere Regierung bringt Frieden. Nein, verlass dich nicht auf den Frieden dieser Welt. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden und nicht wie die Welt. Lass dich nicht verunsichern, das ist mein Thema. Viele Menschen verspüren auf dem Totenbett eine Reue. Hier am Gesundbrunnen, da ist ein Künstler, der ist im Sterben, der hat früher war Schauspieler an der komischen Oper und die Frau hat mich gerufen, weil sie in den Gottesdienst kam, mein Mann stirbt und dann bin ich bei diesem Herrn im Zimmer und dann fängt er an zu zittern, wird er ängstlich, wird versagt und sage, was ist mit Ihnen los? Und dann sagt sie, mach mal die Tür zu, da soll meine Frau das nicht wissen. Ich habe noch etwas mit jemand auszuhandeln. Verstehst du, was da ist in meinem Leben, was passiert? Könntest du veranlassen, dass der und der angerufen wird? Ich möchte noch Frieden machen. Verstehst du? So viele merken erst auf dem Todesbett, ich muss noch Frieden machen. mit jemandem, der in Köln gelebt hat. Und dann habe ich der Frau noch gesagt, guck mal, sie soll die Nummer anrufen von dem und dem. Es würde im Telefonbuch stehen, diese Nummer. Und hat angerufen. Und dann sagt er, Entschuldigung, ich liege jetzt im Sterben, mein Leben geht zu Ende, aber ich möchte mit dir noch Frieden machen, denn die beiden waren Schauspieler und sie haben so Techtelmechtel gehabt. Und sind auseinandergegangen und jahrelang nicht mehr gesehen, nicht mehr angerufen. Aber das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und so vieles nehmen wir mit in die Ewigkeit, was uns nicht losgelassen hat. Wir sollten kein mittelmäßiges und Leben führen, sondern alle Weltleben, verstehst du, alles vergessen, alles unter dem Teppich und Kehren und Gras drüber wachsen lassen. Das ist Unsinn. Wir müssen für alles im Leben Rechenschaft geben, denn unser Gehirn hat alles aufgezeichnet. Unser Gehirn ist schlauer wie unser Computer. Selbst wenn du denkst, es ist gelöscht, selbst im Computer kannst du das Gelöschte wieder hervorholen und wieder aktivieren. Und das, unser Gehirn ist viel komplizierter als ein Computer. Viele Menschen, ja, sie leben nicht ihr Leben, sie leben das Leben ihrer Eltern. Oder, ja, die Eltern wollten, dass du besser hast, als sie es gehabt haben nach dem Krieg, diese Generation oder wie auch immer. Sie sind arm gewesen. Und sie wollen, dass du diese Versäumnisse aufholst, dass du vielleicht die Firma der Eltern übernimmst. So mancher hat einen falschen Beruf. Ich weiß auch. Also mein Vater hat mich genommen auf Moped. Damals hatten wir noch kein Auto. Als ich auf Moped gesetzt und sagte, Johannes, jetzt suchen wir eine Lehrstelle für dich. Und dann habe ich etwas gelernt, was ich gar nicht lernen wollte. Aber irgendetwas muss ich lernen, verstehst du? Das war damals so in und ja. Und ich bin dankbar, dass mein Vater sich so viel Zeit genommen hat und mich da verschiedene Lehrherren angefragt, könnten Sie unseren Buben annehmen oder meinen Buben annehmen als Lehrling? Aber ich wollte es gar nicht. Das war nicht mein Beruf und nicht meine Berufung. Und ich habe inzwischen oder in der Zeit 3 Berufe lernen müssen, also anderen Beruf noch gelernt, weil mir der eine Beruf im Maschinenbau nicht gefallen hat oder Werkzeugbau. Ich wusste was anderes. Ich wollte so mit der Krawatte und weißem Hemd dastehen. Das war auch wieder nichts, als Buchhalter zu arbeiten. Und dann bin ich auf die Bibelschule gegangen, dann habe ich mein Leben Gott übergeben und Gott hat mich dann berufen, ihm zu dienen. Und da bin ich ausgeglichen. Vorher war ich ständig krank. Weißt du, weil die Lehre nicht gefallen hatte, die Arbeit nicht gefallen hat. Deshalb war ich eben ständig permanent krank. Denn ich habe mich gedrückt vor der ganzen Sache. Ich wollte die Lehre nicht. Ich musste, aber ich wollte es nicht. Ja, und so ist es. Man wird gelebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ja, dass du die Firma übernimmst, dass du was Gescheites aus deinem Leben machst. Und das sind dann die Lehrer, die sagen, ja, du hast gute Noten, könntest Mathematiker werden, du könntest Anwalt werden, du könntest Arzt werden. Wähl etwas in deinem Leben. Und viele werden fremd gelebt und sind verunsichert. Das wollte ich ja gar nicht. Ich möchte lieber ein Künstler werden oder lieber, was weiß ich, ein Architekt und lieber auf dem Bau arbeiten. Ich habe in Stuttgart einen Jungen gehabt, der die Mutter hat in der Zelle ein Krankenhaus, großes Krankenhaus. Und die wollte, dass der Horst, dass das Krankenhaus übernimmt. Aber unser Horst ist dann nach Kabul, nach Afghanistan gegangen, rauschgiftsüchtig geworden. Und er wollte gar nicht, sondern kam er zu uns in der Teestube und hat sich bekehrt und sein Leben Jesus übergeben. Und dann, für mich ist wichtig, dass man dann mit den Eltern wieder in Ordnung kommt. Dann hatte die Mutter angerufen und die Mutter kam extra von Celle runter, um den Horst zu überzeugen. Komm nach Hause, du hast Abitur, du könntest die Klinik übernehmen. Ich habe keine Nachfolger, du könntest die Klinik übernehmen. Und dann sagt Mutti, ich mache das nicht. Ich möchte nicht das Leben leben, das du gelebt hast oder das du lebst. Du bist geschieden, da ist alles bei dir kaputt. Aber das Image ist da, du hast eine wunderbare Klinik. Und er sagt, ich mag das nicht. Und weißt du, was der Horst, solange ich in Stuttgart war, der war Postbote in Leonberg. Hat geheiratet, hat 2 oder 3 Kinder gehabt. Verstehst du, wollte Postbote sein. Und der war so nett, der Postbote, der hat sogar die Briefkästen geölt, damit sie nicht so quietschen, wenn er dann die Post auslegt in seinem Revier. Der war mit Liebe und Begeisterung Postbote, weil er immer frische Luft hatte. Das war sein Charisma. Nicht Arzt werden da oder die Klinik der Mutter übernehmen. Viele tappen in die Gefallfalle der Eltern oder der Lehrer, wem auch immer. Und ich hörte viele Menschen sagen, ich wünschte. Und das ist, was ich in der Seelsorge erlebt habe, all die Jahre hindurch. Ich wünschte, ich hätte das und das gemacht. Jemand hat mir erzählt oder gesagt, ich wünschte, ich hätte, wäre mehr barfuß durchs Gras gelaufen, im Tau. Ich hätte das und das. Du kannst das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Auch wenn du diese Predigt gehört hast, vielleicht bist du auch verunsichert. Aber ich möchte dir einfach einen Rat geben. Du kannst dein Leben heute noch umkrempeln und anders zu leben beginnen. Du kannst es, wenn du willst. Aber die meisten haben keinen Mut mehr dazu. Jetzt ist noch Zeit. Folge deiner inneren Stimme. Was würde ich noch einmal machen? Ja, frag, was soll ich verändern in meinem Leben? Und lass dich nicht vom Teufel verunsichern. Auch wenn du Mist gebaut hast in deinem Leben und versagt hast und dein Leben ruiniert hast. Heute sollst du die Weichen für ein brauchbares Leben in deinem Leben stellen und dich fragen, was kann ich heute noch machen? Was kann ich verändern? Und wir sollen nachdenken. Und deshalb ist auch meine Botschaft heute Abend, wir sollen nachdenken, wie ist ein Leben möglich, wenn ich zu dem Ende zugehe und nochmals anders gehe, wem kann ich noch anrufen? So wie dieser eine dort am Gesundbrunnen. Wie kann ich, und so viele andere mehr. Und hier in der Klinik ein, ja, hat ein eigenes, ein Buchladen gehabt, alles möglich, liegt im Krankenhaus, brüllt wie ein Stier. Und die Frau hat ihn bewacht und besucht und so weiter und war bei mir in der Gemeinde. Und dann sagte er, ich werde mit meinem Mann nicht mehr fertig, der hat keinen Frieden. Und dann komme ich auch in die Klinik hier und dann sagt die Krankenschwester, also heute Nacht, das war nachts 1-2 Uhr, heute Nacht, also Sie können hier nichts machen. Der brüllt und brüllt und brüllt, wir kriegen nichts still. Und ich bin rein und dann habe ich gesagt, Walter, so hieß er, Walter, ich bete noch das Vater Unser. Kann ich noch mit dir ein Vater Unser beten? Er kannte mich und dann habe ich das Vater Unser gebetet und da kam ich an der Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und habe ich gesagt, Walter, hast noch irgendjemand was zu vergeben? Ja. Und dann habe ich gesagt, denk nur an diese Person und sag, ich vergebe dem und dem und dem. Und dann haben wir wieder weitergemacht und es war ganz still. Und dann gehe ich aus dem Zimmer raus, dann sagt die Krankenschwester, was haben Sie mit dem Mann gemacht, dass er so ruhig ist? Ja, Vergebung ist der Schlüssel Gottes, der Schlüssel zur Gesundheit, was auch immer ist. Wofür könntest du dankbar sein? Ich denke nur an diese 90-jährige Schwester. Sehr viele Menschen mussten wirklich harte Schicksalsschläge erleben. Und dann sagte sie, ja, und ich hatte trotz diesen harten Schicksalsschlägen ein erfülltes Leben. Es war nicht alles vollkommen. Ja, ich habe so viele unerfüllte Wünsche. Der Mann ist im Krieg geblieben, nicht mehr nach Hause gekommen. Ja, das war die Situation von dieser lieben Schwester. Aber ich kann immer Gott danken, dass Gott mich bis heute durchgetragen hat. Ich kann Gott danken. Ja, kannst du dankbar sein für dein Leben? Das kannst du jetzt noch anfangen. Du musst noch nicht warten bis nächstes Jahr. Ja, man kann dankbar sein. Dankbar sein, dass auch für alle Hürden, ich bin nur an diesen Hürden gewachsen, hat mir die liebe Schwester erzählt. Ich bin nur an diesen Schwierigkeiten gewachsen. Ich musste meine Kinder erziehen, alleinerziehende Mutter, der Vater ist nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen. Was zählt am Ende des Lebens? Hast du dein Lebensziel erreicht? Jetzt, heute haben die Paralympics angefangen. Verstehst du, die behinderten Sportler, die gesunden, da ist keine Sensation, aber wenn Behinderte Skilaufen, verstehst du, und vieles andere mehr, das imponiert mich. Und die sollen Goldmedaillen haben. Die Menschen, die behindert sind und dann trotzdem was leisten, sich nicht aufgeben und weitermachen. Wenn auch steile und tragende Berge, haben wir gesungen, verstehst du, das sind Berge vor denen. Welten sind bei denen oft zusammengebrochen und die haben was aus ihrem Leben gemacht. Sind Helden geworden. Was zählt wirklich? Nicht die Goldmedaille, die kannst du vergessen, aber ich habe aus meinem Leben was gemacht. Lass dich nicht verunsichern, ist meine Botschaft. Lass dich nicht behindern und so weiter. Selbst wenn du behindert bist oder wenn du alt bist oder arm bist, ja, oder vielleicht unbegabt oder ungebildet, lass dich nicht behindern vom Teufel. Der Teufel möchte dir, ja, dir die ganze Freude am Leben zerstören und dich ruinieren. Bei Gott zählt auch nicht. Ja, und jetzt werde ich ein paar heilige Kühe schlachten. Das mache ich in jedem Gottesdienst fast. Ja, gib dich nicht auf. Lass dich nicht verunsichern. Ja, Gott zählt nicht, wie oft du in der Kirche warst. Wie oft du die Gemeinde besucht hast. Oder wie viele Seelen du zu Jesus geführt hast. Oder was Großes du geleistet hast. Oder wie oft stand dein Name in der Zeitung. Das interessiert den lieben Gott nichts. Gar nicht. Ja, oder wie oft hat man dich öffentlich erwähnt, dich öffentlich gelobt und dir ein paar Orden verpasst. Wenn ich früher die Sowjetleute gesehen habe, diese Größen, die haben hier ein Orden, die hingen noch, und auf der anderen Seite waren noch ein paar Orden. Es hat noch gefehlt, dass sie noch am Rücken ein paar Orden kriegen. Von lauter Orden. Aber was nützt es, wenn du so einen Orden hast? Ja, bei Gott zählt nicht, wie viel Geld du verdient hast und wie viel, was für ein Vermögen du zurücklässt. Das zählt bei Gott nicht. Denk an den reichen Kornbauer. Der Herr hat ihn gesegnet und hat große Ernten eingebracht und dann sagt er, oh jetzt, liebe Seele, du hast Ruhe für viele Jahre. Und dann sagt der Heiland, nicht ich, der Heiland, er sagt, und heute Nacht wird man deine Seele fordern, wem wird es sein, was du bereitet hast. Stell dir mal vor, du liegst auf deinem Sterbebett und plötzlich läuft der Film deines Lebens ab. Ich weiß nicht, ob du so Nahtoderfahrung gemacht hast. Ich habe sowas gemacht und plötzlich in Bruchteilen von Sekunden, wo ich von meinem Motorrad gegen die Wand prallte, verstehst du, das war vielleicht 10 Meter. Aber in diesen 10 Meter habe ich mein ganzes Leben gesehen, habe ich die Probleme meines Lebens gesehen. Da läuft das Leben wie ein Film ab. Der Film deines Lebens. Da siehst du in Sekundenschnelle, was du erlebt hast, wie du gelebt hast, wo du gelebt hast. Ja, da siehst du plötzlich deine Freunde, deine Kinder, deine Familie, sogar deine Tiere. Du siehst alles plötzlich in Bruchteilen von Sekunden. Blitzschnell erscheinen die Bilder aus deinem Leben. Und alles, was die Seele aufgenommen hat, das hat die Seele notiert. Und das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Ich bin Gott dankbar, dass ich wieder zu mir gekommen bin, dass ich dann wieder alles bereinigen und in Ordnung bringen konnte. Da fragt sich, habe ich alles wirklich gut gemacht? Bin ich wirklich glücklich gewesen in meinem Leben, was ich gemacht habe? Habe ich mich zu der Person entwickelt, die Person, die ich hätte sein sollen? Bin ich über mich selbst hinausgewachsen? Habe ich mich vermehrt? Habe ich geherrscht? Habe ich was gemacht aus meinem Leben? Ja, habe ich mein Leben im Griff? Der Seele geht es nicht darum, wie reich du bist oder wie viel Geld du hast oder wie viel Geld du verdient hast oder was du geleistet hast. Hör doch auf mit der ganzen Leistungsreligion, auch der freikirchlichen, pfingstlichen, charismatischen Leistungsreligion, das bringt nichts. Die Seele, ja, die will zufrieden sein. Das war alles. Das war alles. Die alten Leute, die Patriarchen, die starben nicht lebensmüde, sondern lebenssatt. Lebenssatt. Oh, ich habe gehabt. Ich war arm, ich bin reich gewesen, ich habe Krieg gehabt, ich habe Frieden gehabt, ich habe Erfolg gehabt, ich habe Misserfolg gehabt, ich habe alles gehabt, was man im Leben haben kann. Und jetzt verlasse ich diese Welt. Sterbende geben zu, dass sie das Gefühl haben, ihre Lebenszeit nicht richtig genützt zu haben. Die meisten, ich habe meine Lebenszeit nicht richtig genützt. Ich habe zu wenig Zeit gehabt für die Kinder, zu wenig Zeit gehabt für den Partner oder Partnerin, zu wenig Zeit gehabt für meine Freunde und für meine Familie. Ich habe zu wenig Zeit für Gott gehabt, oh Schreck. Ja, ich habe zu wenig Zeit gehabt für mich selbst. Ich habe nur geschuftet. Und was ist unterm Strich übrig geblieben? Ich habe zu wenig Zeit gehabt für meine eigene Entwicklung. Ich habe andere entwickelt, andere gefördert, anderen geholfen, andere unterstützt und ich selbst. Was ist aus meinem Leben geworden? Ich habe keine Zeit für mich gehabt, für die Erfüllung meiner Träume, meine persönlichen Träume. Ja, was sagen die Sterbenden? Ich habe so viel gearbeitet für andere Leute und für mich selbst und meine Familie. Keine Zeit gehabt. Ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken, auf den Tisch zu hauen, so wie der Herr Khrushchev, den Schuh ausziehen und dann vor der UNO auf den Tisch klopfen. Ja, hätte ich mehr Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte mir mehr erlaubt, um glücklich zu sein. Das darfst du nicht, das kannst du nicht, das sollst du nicht, verstehst du? Lauter Gesetze, Verordnungen, was auch immer ist. Viele Menschen erfüllen die Erwartungen anderer und vernachlässigen sich selbst. Sie lieben alle anderen, die ganze Welt, Ukraine, was weiß ich, Russland und die ganze Welt, aber sie lieben sich selbst. Sie lieben sich selbst nicht. Ja, sie haben für sich selbst keine Zeit, denken nicht mal an sich selbst. Und so ist der Teufel die Menschen beschäftigt, immer nur für andere. Immer nur für andere da. Sie arbeiten viel, machen eine Karriere und stehen oft unter finanziellen Druck. Ja, weil sie den Lebensstandard halten wollen und erhalten möchten, was sie jetzt bisher erreicht haben. Aber manchmal muss man alles loslassen. Was hat der Heiland zu dem reichen Jüngling gehabt? Verkaufe alles, was du hast, komm und folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Da bleibt oft wenig Zeit. Ja, für die Familie, für die Freunde, geschweige denn für Gott, für meine Gefühle. Und man unterdrückt das alles. Und das macht mich krank. Es ist Gottes Wille und unsere Aufgabe, dass wir um unser Leben kümmern. Deshalb komm zurück. Nicht nur komm runter, sondern komm zurück wieder zu dir und fang an, sich um dein Leben zu kümmern. Fang an, einfach die Liebe weiterzugeben. Das ist das Größte. Nicht Glaube und nicht, was weiß ich, Zeichen und Wunder und Weissagen und prophetisch leben und alles Mögliche zu tun. Selbst wenn du dein Leib verbrennen lassen würdest für die Armen und so weiter, das würde dir nichts bringen. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe. So viele Menschen leiden heute an diesem Burnout-Syndrom. Sie werden ausgelaugt, verheizt, ja, sie werden ausgepresst wie eine Zitrone, bis es nicht mehr geht. Und das ist das Leben vieler Menschen. Sehr viele, die am Ende des Lebens stehen, die sagen, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ja, Gott segne die Faulenzer. In aller Liebe, auch Faulenzer gehören zum Reich Gottes. Ja, ruht ein wenig, hat der Herr gesagt. Das Leben ist zum Leben da. Ja, der Herr gibt es, der Herr nimmt es und der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. So steht es einmal in der Bibel. Was nützt dir ein tolles Haus, irgendein Statusobjekt zu haben und du bist unglücklich in deinem Herzen, unzufrieden? Wenn du hast kaum Zeit gehabt für die schönen Seiten des Lebens. Du hast deine Frau nicht genossen, du hast deinen Mann nicht genossen, du hast deine Kinder nicht genossen. Und wie schnell wachsen die Kinder aus dem Haus? Plötzlich fliegen sie raus aus dem Nest und dann ist das alles vorbei. Und dann kannst du nicht machen. Ich bin mit meinem Sohn, als er 18 wurde, extra nach Schottland gefahren. Ich wollte mit ihm zusammen sein und ihn einfach noch mich richtig verabschieden. Und dann lege ich so meine Hand um ihn und sage, Papa, ich bin nicht schwul. Ja, und damit muss ich leben. Aber wir denken dran, wir haben Schottland erlebt, im Auto übernachtet. Zuerst wollten wir Bett und Breakfast machen, aber die Leute sind aufgestanden, die wollten so viel schnattern, verstehst du? Das war für mich die Zeit gestohlen. Wir wollen ja weiter, wir wollen was von England sehen, wir haben ganz England umrundet und so weiter. Haben gesagt, wir schlafen lieber im Auto, haben uns im Auto einquartiert und so sind wir von Stadt zu Stadt, von Küste zu Küste gefahren. Hast du schon Zeit für die Schönheiten des Lebens gehabt? Hast du das genossen? Gott hat uns Menschen geschaffen aus Fleisch und Blut und nicht zu Robotern. Ja, nicht zu Robotern. Sterbende wünschen sich, mal gelebt und geliebt zu haben und ja, nicht nur gelebt, sondern auch, dass sie Liebe erleben, dass sie Liebe erfahren. Dass sie auch die Menschen um sich mal kennengelernt hätten und sie erlebt hätten, verstehst du, und mit ihnen etwas unternommen hätten. Sterbende wünschen sich, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Lass dich nicht verunsichern, aber es ist gut manchmal, wenn der Teufel dich angreift und dir sagt, hast du genug getan für dein Leben, das ich dir gegeben habe, was der liebe Gott dir geschenkt hat. Sterbende wünschen sich, ja, die Trennungen zu überwinden, die alten Freunde zu treffen, mit den alten Freunden wieder zu plaudern. Gerade im Alter, wenn man alt wird, wenn man wieder zurück an den Plätzen, wo man gewesen ist einmal, wo man groß geworden ist, was man erlebt hat, man will wieder an diesen Plätzen zurück. Erlaube dir ein glückliches Leben, sei nicht so verkrampft und nicht so bigottisch, lebe ein gelöstes Leben. Nicht, ich muss fünfmal in der Woche in die Gemeinde gehen, das ist schön und gut, dass du das kannst und darfst, aber das ist nicht alles. Wir sollen leben für Gott und uns selbst und unseren Nächsten. Das ist, wofür wir leben sollten. Prediger 7, Vers 16, ein Schlüsselvers, was ich immer über mein Leben geschrieben habe. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gerecht und nicht zu weise. Sei nicht zu fromm, zu bigottisch, zu heilig. Heilige Menschen haben meistens Magengeschwüre. In aller Liebe. Die sind nicht glücklich, die verzichten auf das und jenes, verstehst du? Die genießen das Leben nicht. Echte Heilige, die leben anders, verstehst du? Die dienen Gott und sie sind glücklich in Gott, aber die Namensheilige, die Scheinheiligen, die sind nicht glücklich. Ich habe die Menschen beobachtet. Glücklich zu sein ist eigentlich das erklärte Lebensziel aller Menschen. Ich will glücklich sein. Welchen Nachruf Welchen Nachruf würdest du dir selbst schreiben für deine Beerdigung? Ich habe hier, ich denke da im Tempelhof, glaube ich, war eine Beerdigung. Da sitzt der Notar in der Trauerfeier und er liest genau nach, ob ich das alles sage, was der Verstorbene sagen wollte, was er sagen wollte den Leuten. Und ich habe manchmal Beerdigungen gehabt. Ich denke nur an eine Beerdigung in Neukölln. Ich sollte den Leuten bei der Beerdigung sagen, Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Ich kann alles sagen, was ich will, aber das muss ich sagen. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Das wollte er gesagt haben, verstehst du? Als letztes Wort, das war seine Predigt an die Leute, er war Gastwirt dort in Neukölln. Und Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Der hat Kehlkopfoperationen gehabt und was weiß ich, was alles war. Das Leben war ruiniert. Aber er wollte unbedingt noch, wenn er von dieser Welt geht, dass das den Leuten, seinen Gästen, seinen Kumpels gesagt wird. Wie möchtest du gelebt haben? Was soll der Redner oder der Pfarrer am Grab sagen? Was wäre von dir aus erwähnenswert? Hast du dein Leben wirklich gelebt, Bruder, Schwester? Auch als Christ? Als Gläubiger? Paulus sagt, ich habe den Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft, auf mich wartet die Krone des ewigen Lebens. Das ist die Philosophie eines Apostel Paulus gewesen. Das Leben, die Zeit, die Welt wartet nicht auf uns, in aller Liebe. Die Patriarchen, von denen heißt es immer wieder, sie dienten Gott oder dem Herrn in ihrer Zeit. Sie haben in ihrer Zeit Gott gedient und das ist es, warum sie lebenssatt waren. Sie haben den Herrn gedient. Sie haben erreicht, was sie erreichen wollten und konnten und sollten und durften. Sie taten, was ihnen aufgetragen war, also für sie persönlich. Und jeder Mensch hat einen besonderen Auftrag, eine besondere Gnade, eine besondere Fähigkeit und es sollte nach dieser Fähigkeit leben. Gott will, dass wir glücklich sterben, dass wir zufrieden sterben, dass wir gelassen sterben. Jetzt kann ich heimgehen. Ich habe alles getan. Wenn wir sterben, nehmen wir sowieso nichts mit. Was willst du da für ein großes Theater hier machen? Warum toben die Menschen so? Warum vereifern sie? Warum kämpfen sie um nichts und gar nichts? Sie nehmen sowieso nichts mit. Lass sie nicht verunsichern. Der Teufel will dir nur Angst machen. Ja, du solltest mehr aus deinem Leben machen. Aber was ist dieses Mehr? Was ist dieses Mehr? Wir sollten so leben und so und sterben, wie wir von Gott her bestimmt worden sind, dass wir nichts mehr zu bereuen haben, dass uns nichts mehr leid tut. Hätte ich. Ja. Wir sollen mit Frieden sterben, dankbar sterben, so wie meine Schwester dort mit 90 Jahren. Die ist noch ein paar Jahre älter geworden, aber sie starb dankbar. Sie war dankbar, obwohl sie als Witwe aufgewachsen oder ja als junge Witwe nach dem Krieg die Kinder großgezogen hat. Um glücklich zu sterben, muss man glücklich gelebt haben. Weiter nichts. Um glücklich zu sterben, muss man glücklich gelebt haben. Wenn man das nicht gemacht hat, vergiss es alles. Die ganze Lauferei, die ganze Beterei, die ganze Frömmigkeit. In aller Liebe. Es ist schön, wenn du gläubig bist. Denn du hast von innen her Kraft, das Leben zu gestalten. Du hast noch mehr. Du hast doppelte Kraft eigentlich dann durch die Gnade Gottes. Aber um glücklich zu sterben, muss man glücklich gelebt haben. Nicht eng und kleinkariert, nicht pharisäisch, verstehst du, gesetzlich oder wie die Schriftgelehrten, religiös, besonders fromm. Nein, leb, wie das Leben dir begegnet, wie das Leben dich herausfordert. Normal menschlich leben, ganz normal menschlich leben. Wenn man nicht glücklich gelebt hat, kann man auch nicht glücklich sterben, in aller Liebe. Stell dir vor, du hättest nur noch einen Tag zu leben. Aber ich will dir nicht Angst machen, ich erschieße dich nicht. Aber das kann ganz schnell gehen, verstehst du? Plötzlich wachst du auf, so wie ich heute Morgen, verstehst du, oder gestern, ja, plötzlich ein Angriff auf ein Atomkraftwerk, verstehst du? Da hätten wir alle verseucht werden. Von Tschernobyl bis bei uns zu Heilbronn, da Bretzfeld, wo wir unseren Garten hatten, wir mussten sogar die Erde abtragen, weil das alles radioaktiv verseucht war. Da konntest du keinen Salat mehr essen und gar nichts. Nur innerhalb von ein paar Tagen. Das geht schneller, als du glaubst. Und plötzlich sind wir anders. Da muss keine Atombombe fallen. Verstehst du, wovor die Leute Angst haben? Das kann schneller passieren, als du denkst. Und plötzlich bist du, was weiß ich wo, auf dem Weg zur Ewigkeit. Was würdest aber du machen, wenn du wüsstest, ich habe nur noch einen Tag zum Leben? Wie würdest du diesen Tag gestalten? Und das, wenn du das gelernt hast, dann kannst du dein Leben gestalten. Was würdest du gestalten an diesem Tag? Was würdest du unternehmen? Das Leben ist vorbei, kannst nichts mehr rückgängig machen. Und mit dieser Predigt will ich dir helfen, zufrieden zu werden. Dass du einfach Gott Danke sagst. Danke für Sonnenschein, danke für Regentage, danke für Stürme, danke fürs Erdbeben, danke für das und danke das. Einfach, für Gott, dass wir Gott danken. Mit dieser Predigt will ich dir Mut machen, ja, dass du aus dem Leben gehst mit einem dankbaren Herzen. Der Herr hat's wohlgetan. Der hat Gnade geschenkt für meine Reise. Ohne Bedauern und ohne Reue. Ich habe nichts zu bereuen. Das war das Leben. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Das ist das Geheimnis meines Lebens. Und das ist auch der Traum, den ich auslebe. Herr, der Erste, den ich drüben sehe, denn das ist nicht meine Frau, sondern das ist Jesus. Das sind auch nicht die Leute aus der Gemeinde, das ist Jesus. Und dann noch alles andere, meine Kinder, meine Oma und meine Mutti. Aber zuerst mal, Jesus soll mir das Wichtigste sein. Vergiss alles andere, dass du nichts bedauern musst. Ja, wäre ich mehr entschiedener gewesen, mehr radikaler, mehr bestimmter, mehr konsequenter und mehr fest und stabil. Nein, auch wenn ich so Larifari war. Ich bin Gott dankbar, dass ich das Leben leben durfte, dass ich lebe. Und ich bin Gott dankbar für diesen Tag. Viele bedauern, dass sie nicht wirklich gelebt haben oder hätten, obwohl sie es hätten tun können, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, obwohl sie das Geld gehabt hätten, obwohl sie hätten es können, aber nein, ich traue mir das nicht, verstehst du? Oder ich habe Angst oder was auch immer ist. Die alten Patriarchen, die starben, dass sie nichts zu bereuen hatten. Sie haben ihr Leben gelebt. Sie haben nichts zu bedauern gehabt. Und sie haben auch für nichts Buße tun müssen. Weißt du, so viele Leute tun zu viel Buße. Wenn ich einmal mein Leben Jesus Christus übergebe, dann habe ich genug Buße getan. Herr, nimm den ganzen Shit und der macht das alles gut. Ich muss nicht büßen und nochmals büßen. Ja. Ja, du musst nicht rot werden vor dem Herrn und nicht groß entschuldigen und nicht schämen. 1. Mose 25, Vers 8, da ist der Abraham. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war. Und er wurde versammelt zu seinen Vätern. Er wurde versammelt. Da hat sein Tara, sein Vater, ihn empfangen. Dann seine Geschwister, die anderen Geschwister, die dort waren. Lebst du wirklich für dein Leben? Das ist meine Botschaft. Ja, du solltest dich nicht verunsichern lassen durch nichts und gar nichts, auch nicht durch eine fromme Predigt. Ich kann dir die Hölle so heiß machen, dass du hochspringst und an der Decke klebst. Das könnte ich machen, das wäre kein Problem. Aber lass dich nicht erschrecken. Hab Frieden Gottes in deinem Leben. Das ist so wichtig. Hab Frieden Gottes in deinem Leben. Du bist Christ. Wie befriedigt bist du als Christ? Und jetzt werde ich persönlich. Wie befriedigt bist du als Christ? Heiland, wenn ich dich nur habe, alles andere interessiert mich nicht. Wie befriedigt bist du in Christus? Wie diese alte Schwester gesagt hat, Gott hat Gnade geschenkt für meine Reise bis hierher mit über 90. Und wie der Bruno betet mit mir, dass der Herr mich abholt. Verstehst du? Im Frieden. Als Christ solltest du glücklich sein, wirklich glücklich sein. Oh Herr, du hast mein Leben fest in der Hand. Und niemand kann mich aus deiner Hand reißen. So wie dieser Kämmerer. Er zog seine Straße fröhlich weiter nach der Taufe. Er hat nicht mehr groß gedacht, geht es jetzt weiter. Er zog seine Straße weiter. Wie sieht dein Weg aus? Wie sehen deine Stunden aus? Bist du wirklich glücklich und zufrieden? Oder spielst nur was vor? Und lächelst und zeigst die Zähne? Keep smiling. Sei doch kein Heuchler. Bist du wirklich sicher? Mein Leben mit Jesus ist das Schönste, was ich habe. Bist du wirklich glücklich mit dem Herrn Jesus Christus? Füllt er mein Vakuum aus? Ich habe in Heilbronn einen lieben Bruder gehabt, der hat in Laufen gewohnt. Otto Lock, er war Kammersänger und er schrieb ein schönes Lied und hat es gerne immer, das war sein Lieblingslied und er hat immer dieses Lied gerne vorgetragen. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Und immer wieder gesungen, das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. War das wirklich auch dein schönster Tag? Er sagte, vorher war mein Leben nur ein Jagen nach dem Glück, glücklich zu leben. Sei nicht verunsichert, frag dich, ist das wirklich alles? Als Jesus in mein Leben kam, das war der schönste Tag. Da begannen für mich wunderbare Veränderungen. Die Herrlichkeit Gottes begann in meinem Leben. Gott will dir mehr geben, als was du jetzt hast, Bruder und Schwester. Bisher, ja, er will mehr geben, als was du bisher erlebt hast, bisher gehört hast von Jesus. Bleibe dran und höre meine Predigten. Hier sollst du mehr erfahren. Ich bin verblüfft. Nicht einmal die Hälfte war mir gesagt von dem, was der König Salomo damals hatte, hat die Königin von Saba gesagt. Nicht einmal die Hälfte. Und Jesus sagt, und hier ist mehr als Salomo, mehr als der und der und der und der. Ja, das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Kannst du das von deinem Leben sagen? Die Fülle Gottes begann, auch wenn ich Kämpfe hatte. Aber ich bin Gott so dankbar, dass ich durch all diese Kämpfe zu der Wahrheit gekommen bin. Viele Christen leben auf Sparflamme. Der Docht glimmt noch. Das Rohr ist noch nicht gebrochen, abgebrochen. Vielleicht bist du durch meine Gedanken jetzt schockiert und gestört. Aber wenn du dich an die Ewigkeit erinnerst, über das Sterben spricht, man spricht über Sterben gar nicht heute. Das ist ein Tabuthema. Man wird im Hospiz abgeschoben und dergleichen. Verstehst du, alles mit Sakrotan sauber. Verstehst du, ist vielleicht noch eine Betreuerin da, wenn es noch jemand da ist. Aber das ist das Sterben heute. Wir stehen schon alle miteinander, auch wenn wir noch leben, mit einem Fuß im Grab. Mein Vater hat gesagt, jeder Autofahrer steht mit einem Fuß im Gefängnis. Ja, und wir stehen alle mit einem Fuß am Grab. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, rechnest du von 70 auf 100, wie viel ist das noch? Du sollst das dynamische Leben der ersten Christen entdecken. Die ersten Christen, die waren glücklich in Gott. Sie waren ein Herz und eine Seele, mit was auch immer. Die ersten Christen, sie waren Feuer und Flamme für den Herrn. Sie hatten Pep gehabt, meine Lieben. Sie haben Power gehabt, sie waren voller Begeisterung. Sie plauderten von Jesus und der Herr wirkte mit mitfolgenden Zeichen. Aber wo sind heute die ganzen lieben Heilandsleute? Sie erlebten ein anderes Leben, als die meisten Christen heute leben. Sie waren nicht kirchlich oder religiös. Sie waren ganz natürlich. Sie waren, ja, ganz praktisch. Sie waren nicht so super fromm. Sie hatten keine Kirchen. Bis ins dritte Jahrhundert gibt es keine Kirchen nachweislich. In den Häusern haben sie sich versammelt. Nicht in den Kirchen und Kathedralen und was auch immer ist. Aber sie lebten ihren Glauben aus. Sie wurden verfolgt und was auch immer gewesen ist. Aber sie sind halt weitergezogen und weitergemacht. Vergleiche doch mal dein Leben mit dem Leben der ersten Christen. Keine schönen Kirchen, nichts. Aber sie haben die Liebe zum Herrn gehabt. Die Liebe zum Herrn. Als ich das erst entdeckte, verstehst du, als ich selber mich so hinterfragte, da merkte ich, was für ein Schlappschwanz ich bin. Entschuldigung, was für ein Feigling oder Weichling. Angsthase und nur so ein Milchbube. Ich habe gesagt, lieber Gott, so kann es nicht bleiben, so möchte ich nicht leben. Verstehst du, so ein einfaches, furchtsames Leben. Nein, ich möchte alles haben oder nichts. Ich verzichte lieber und möchte kein Christ sein, aber ich möchte richtig ein ganzer Christ sein. Alles andere ist ein halber Unsinn und Dummheit. Die ersten Christen, die haben Pep gehabt und da habe ich Freude in Gott bekommen und was mir geholfen hat, Apostelgeschichte 2, wenn ich Petrus vor Pfingsten sehe und Petrus nach Pfingsten sehe, da ist ein ganz anderer Mann. Plötzlich Petrus und die Elf traten auf und zuerst haben sie sich verkrochen aus Angst vor den Juden und sie haben ein anderes Leben gelebt. Die Christen waren glücklich und happy und wir sollten glücklich und happy sein und unsere Straße fröhlich weiterziehen. Und da sagte ich mir, ich muss radikal was verändern in meinem Leben. Es kann nicht mehr so bleiben, wie es ist. Und zuerst mal war ich total verunsichert, kam in Schleudern, aber dann sagte ich, so wie ich bin, kann ich nicht mehr weitermachen, will ich auch nicht weitermachen. Die können alle weitermachen. Ich habe mir die verschiedenen Gemeinden angeguckt und habe gesehen, was die Gemeinden alle so waren. Für mich waren viele Christen nur Schlappschwänze, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich beleidige niemanden, aber da sind sie, verstehst du, immer Angst, den Schwanz eingezogen wie ein Hund, verstehst du, und dann verkriechen sie sich irgendwo aus Angst vor den Juden. Es war nicht einfach für mich. Weißt du, was ich machen musste? Ich musste beten und fasten. Ich musste die Bibel studieren. Ich musste etwas tun, etwas von mir aus tun, nicht die anderen was machen lassen. Ich suchte eine neue Einstellung zu Gott, mehr von Jesus und mehr vom Heiligen Geist. Ich suchte meinen Glauben, ja, einen anderen Grund, ein anderes Fundament zu geben, das unerschütterlich ist. Ich möchte das tun, was in der Bibel drin steht. Ich war damals noch ein junger Bursche. Ich wollte in mir die Fortsetzung von Pfingsten erleben, ja, wo aus Feiglingen Helden wurden, wo sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und plötzlich ganz andere Kreaturen, eine ganz andere Schöpfung. Und erst das, der Heilige Geist hat mein Leben ergriffen, hat, wurde ich ein anderer Mensch. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam, als der Heilige Geist mich erfüllte. Da, plötzlich habe ich ganz andere Form vom Christentum angefangen zu leben. Plötzlich ging es mir um Gott und sonst um gar nichts. Ich werde nie vergessen, als ich meinen Wehrdienst verweigerte, ich war noch ganz jung im Glauben und ich wusste nichts anderes, außer du sollst nicht töten, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten. Und in ein paar Minuten war ich fertig. Wurde dann freigesetzt als Kriegsdienstverweigerer, damals vor über 50 Jahren her. Ja, versuche einmal das Leben zu leben, das Gott will, dass du lebst. Und für mich war, ich habe das gelesen, du sollst nicht töten. Und dann bin ich dabei hartnäckig festgeblieben, dass ich gesagt habe, nee, ich werde kein Gewehr in die Hand nehmen. Was auch immer ist. Ich redete von Gott, so wie er mir gegeben hat. Das war das, was ich im Gebet empfangen hat. Ja, und ich habe gelernt, wenn Gott schweigt, schweige ich auch. Wenn Gott sich bewegt, bewege ich mich auch. Und wenn Gott wartet, warte ich auch. Ich versuche mit Gott im Gleichschritt zu gehen. Und es mag vielleicht für den einen oder den anderen seltsam klingen, aber für mich war es gerade das Richtige. Und jeder musste einen richtigen Weg für sein Leben finden und nicht nur gelebt werden. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken und seine Wege sind nicht meine Wege. Und ich habe mich ganz Gott überlassen und sein Werk ist jetzt mein Werk geworden. Und manchmal weiß ich nicht, habe ich das gemacht oder hat der liebe Gott das gemacht? Verstehst du? Mich interessiert das auch gar nicht. Denn wir sind eins, der Vater und ich, wir sind eins, der himmlische Vater. Ja, und so muss unser Leben werden, dass wir gar nicht mehr wissen, wer hat das jetzt gemacht? Hat der liebe Gott das gemacht oder habe ich das gemacht? Oder habe ich geträumt? Was auch immer es sein mag. Ich habe mich Gott überlassen. So einfach geht es. Mein Leben geht in sein Leben über und umgekehrt, sein Leben geht in meinem Leben über. Sei nicht verunsichert. Frag dich, ist das wirklich bei mir so? Bin ich schon so weit gediegen? Ich frage mich immer wieder. Und das war, dass ich die Entdeckung gemacht habe. Ich wollte den jungen Leuten lehren, wie lebt man im Glauben. Aber die haben von der Bibel und Gott und Glauben, von Tut und Blasen keine Ahnung gehabt. Und da hat Gott mir einen Gedanken gegeben, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Alles andere interessiert mich nicht, imponiert und beeindruckt mich nicht. Ich will nur dort sein, wo Jesus ist und das sein, was Jesus ist. Ja, mehr will ich nicht. Und deshalb da habe ich nichts zu bereuen. Was würde Jesus machen in meiner Situation, in meiner Haut? Ich lasse mich nicht mehr von den Pharisäern und Schriftgelehrten beeindrucken. Das muss man machen. So steht es in der Bibel. Hast du es nicht gelesen? Ach, lass dir lesen. Weißt du, viele Menschen haben ein falsches Bibelverständnis. Da hängen sie an einer Bibelstelle, aber lesen nicht im Zusammenhang. Ich lasse mich da nicht mehr von den Leuten verführen. Und ich will auch dich nicht verführen. Ich will auch dir sagen, prüfe selbst. Finde selbst deinen eigenen Weg. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Lass dich von den Pharisäern, von diesen ganzen Betbrüdern, die dich da verführen und beeindrucken. Der Zöllner hat sein Leben gelebt und er ging gerechtfertigt von dannen. Also er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich mache lauter Mist und Fehler in meinem Leben. Ich habe versagt. Stehe darüber. Ich habe die Salbung. Und die Salbung ist der Heilige Geist, was mich lehrt. Und wenn ich was falsch mache, der Heiland klopft mir auf die Finger. Johannes, was machst du da? Verstehst du? Er korrigiert mich. Der Heilige Geist korrigiert uns. Und er ist mein Tröster. Manchmal lobt er mich, manchmal tadelt er mich. Ja, wie Papa und Mama. Durch ihn weiß ich, ja, wie ich mich verhalten soll, wie ich als Christ leben sollte. Und ich lasse mich nicht mehr erpressen. Und Bruder und Schwester, genau das ist, was ich hier predige im Gemeindezentrum. Lass dich nicht erpressen von den ganzen scheinheiligen Leuten heutzutage. Die sind alle sowieso nicht das, was sie sein sollen. Wenn du genau hinter guckst, verstehst du, beten sie, verstehst du, und da ist nichts dahinter. Ich kenne solche Leute. Ich habe in Heilbronn eine Gemeinde übernommen. Das waren nur ein paar Leutchen. Und da betet ein Bruder, so kleiner Bruder, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, und dann betete, da dachte ich, Mensch, guck mal, so eine geistliche Gemeinde betet wie der liebe Gott, verstehst du, spricht wie der liebe Gott, also ich bete in Autorität mit tiefer Stimme, und letztlich habe ich gemerkt, der ist kastriert sogar, verstehst du, und wirklich kastriert, und auch geistlich, da ist nichts dahinter, wirkt nichts dahinter, verstehst du, der tut nur so, und so viele Christen tun nur so, sind ja Heuchler. Und deshalb lass dich nicht von den Heuchlern imponieren. Ja, mich kann der fromme Teufel nicht mehr verunsichern. Ja, gut, nach 50 Jahren muss man das schon sagen können. Ich frage immer wieder, was würde Jesus tun? Das ist so mein Schlüssel. Der Heilige Geist gibt mir das Zeugnis, was richtig und was falsches. Und er überzeugt mich, hast gut gemacht oder heute hast nicht so gut gepredigt. Und ich muss euch etwas Ehrliches bekennen. Und immer wenn ich nicht gut gepredigt habe, das war die beste und allerbeste Predigt. Wenn ich nicht gut gepredigt habe. Ich werde nie vergessen, in der Ukraine, nicht in der Ukraine, in Rumänien, da predige ich in einer Gemeinde. Ja, zuerst mal durften wir nicht predigen, weil es waren Verräter in der Gemeinde und dergleichen. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe im Zoo und guck mal die Karpatenbären an. Und im Zoo spricht der liebe Gott, Gott kann sogar im Zoo zu einem sprechen. Aber als ich dort im Zoo war, spricht der Heilige Geist, geh da, wo du heute Morgen warst, in die Gemeinde. Und ich bin in diese Gemeinde hingegangen. Und weißt du, was da ist? Da steht der Bruder auf und sagt, Pastor, komm! Und ich habe nicht mal eine Bibel dabei, bin auch nicht mal so anständig angezogen, wie sie, das war ja eine Brüdergemeinde, verstehst du, mit zwei Reihen Krawatte und was, wie ganz fein angezogen. Nein, ich habe eine Jeans gehabt und ein Sporthemd und dann gehe nach vorne und war meine schlechteste Predigt aller Zeiten. Ich wusste gar nicht, was ich predige. Ich stehe schon ein paar Minuten vorne und immer noch kein Wort vom Herrn bekommen. Und dann sage ich, links gebacken, rechts gebacken. Ihr kennt ja diese Geschichte und so weiter. Und dann habe ich nur gesagt, ich weiß noch von meiner Mutter, wie man Pflanzen backt, man muss das wenden immer. Verstehst du, damit von beiden Seiten durchgebacken bist. Und so, wir müssen durchgebacken sein. Und das war meine Botschaft. Ein paar Minuten später, da schreit jemand, wird geheilt, ein Taubstummer wird geheilt. Dann bete ich wie ein Heilungsevangelist aus Amerika. Ich war noch junger Pastor. Das war 74 oder sowas. Und dann bete ich. Dann bringen die Leute noch die ganzen Gebetsanliegen nach vorne, die nicht da sind. Ich solle für den und die und jene beten. Also es war so gesegnet. Und ich werde nie vergessen, dass Gott in dieser Versammlung war, dass es wirklich war. Dann hat der Prediger gesagt, und wir möchten heute beten, auch für einen Bruder, der gerne hier wäre und nicht da sein kann. Der war im Gefängnis. Und wir haben gebetet. Und ich bin noch nicht in Stuttgart angekommen. Da kriege ich eine Postkarte von der Gemeinde, der Bruder, der nicht da sein konnte, der ist wieder da. Verstehst du, der ist entlassen worden. Du siehst, so ist Gott so reell gewesen. Also ich kann sagen, sei nicht entmutigt, lass dich nicht verunsichern, auch wenn du, ja, keinen Sieg hast. Wahrscheinlich hast du dann mehr Sieg als alle Tage durch. Verstehst du? In den Triumphtagen. Weißt du, wenn du keinen Sieg hast, dann hat der Herr den Sieg in deinem Leben. In aller Liebe. Sei voller Frieden. Der Friede ist der Schlüssel. Wenn du etwas tust, hab den Frieden Gottes. Hab den Frieden Gottes. Ohne den Frieden Gottes geh nicht aus deinem Haus, nicht einmal aus dem Bett. Ohne den Frieden Gottes. Ja, heb nicht mal den Hörer ab. Verstehst du, dann ruft sowieso der Teufel an. In aller Liebe. Und stört und blockiert dich und behindert dich und beunruhigt dich. Ja, ohne Frieden Gottes mach nicht mal die Tür auf, selbst wenn da 10 Leute stehen würden. Du musst Frieden haben. Ob du sie reinlässt oder nicht. Der Friede Gottes soll dein Leben regieren und sonst nichts und niemand. Ist es so wichtig, dass du diesen Frieden Gottes hast. Mit dem Frieden Gottes bist du überall zufrieden. So wie diese Schwester. Oh, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte, auch als Witwe. Ja, ich habe das Geschäft von meinem Mann dann weitergemacht, als ich dann erzählt dort unten. Ja, überall bin ich glücklich. Ja, ich bin gut bedient. Der Herr trägt mich durch. Dort, wo der Friede Gottes ist, dort wird alles recht werden. Dort wird alles recht werden. Du musst dir auch keine großen Sorgen machen. Du kannst gut schlafen. Der Friede Gottes gibt dir einen guten, gesegneten Schlaf. Der Friede Gottes nimmt dir jede Unruhe, jede Unsicherheit, jede Unzufriedenheit, jede Frustration. Der Friede Gottes ist es, das uns befreit von der Einsamkeit, von der Enttäuschung. Der Friede Gottes ist Heilsgewissheit. Mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von der Auferstehung des Herrn. Der Friede Gottes. Der Friede Gottes, ja, der umgibt uns von allen Seiten. Da, selbst wenn du noch so verunsichert bist, wenn du den inneren Frieden hast, Bruder, Schwester, das ist A und O. Der innere Friede, das kann dir niemand nehmen. Diesen inneren Frieden Man kann dir alles nehmen, die Hand abhacken, Auge ausstechen und dergleichen, aber den Frieden kann uns niemand nehmen. Hab ein glückliches Verhältnis mit dem Herrn, wenn ich dich nur habe. Und es noch einmal ganz schnell nicht vergeben ist und sich nicht versöhnen und so weiter. Mit der Vergangenheit ist so wichtig. Ich will noch ganz schnell überfliegen, was ich aus der Seelsorge weiß. Lass dich nicht verunsichern. Der Teufel will uns immer Angst machen. Deine Vergangenheit ist vielleicht nicht aufgearbeitet. Und das kann jetzt in ein paar Sekunden, während ich hier predige, kannst du Frieden Gottes bekommen. Herr, heile meine Kindheit, heile meine Vergangenheit, heile, was in meinem Leben alles falsch gegangen ist. Herr, versiegle mich mit dem Heiligen Geist. Herr, gib mir deinen Frieden. Der ist höher als alle menschliche Vernunft. Preis dem Herrn. Und sei nicht so beunruhigt. Der Friede Gottes, den der Herr uns gibt, das gibt uns auch Ruhe. Auch im Sterben. Selbst wenn ich jetzt von dieser Welt gehen müsste. Ja. Das trägt zu der Ratlosigkeit oft dieser innere Unruhe, dass wir keine Rat wissen, wie soll es weitergehen. Hör meine Predigten. Und da gibt es genug Tipps vom Heiligen Geist. Du musst es nur so Anstöße annehmen, nur so Impulse. Der Heilige Geist gibt dir Frieden. Das Zeugnis von anderen Christen gibt dir Frieden. Da erzähl doch. Und deshalb ist die Predigt so wichtig. Ich erzähle dir, wie es mir ging. Und dann kannst du dich identifizieren. Das habe ich oft gemacht als junger Bursche. Habe ich geguckt. Da erzählt einer, habe immer Albträume gehabt und dergleichen. Ich habe gesagt, du, bei mir ist das Gleiche. Verstehst? Ich habe mich identifiziert und gesagt, oh Gott, was der gemacht hat, das will ich auch machen. Und so vieles andere mehr. Ja, lerne von anderen Leuten. Und wie die das gemacht haben, kopiere sie in aller Liebe. Und dann vergeht dir die Ratlosigkeit, der Zweifel, die Verwirrung, die Verlegenheit. Ja, und wie wird man mit dem Teufel fertig? Und da hat der Bruder, und das war für mich so eine Erfahrung, da klopft er an der Tür. Und jedes Mal, wenn er die Tür aufgemacht hat, dann hat er gleich eins unter der Gürtellinie bekommen. Und dann hat er sich gefragt, lieber Gott, was soll ich machen? Und dann hat der Heiland ihm gesagt, wenn nochmals an die Tür kommt, dann gehst du nicht an die Tür, sondern schickst mich und lässt mich die Tür aufmachen. Und dann macht der Heiland die Tür auf und der Teufel sieht Jesus, dreht sich in der Luft um und haut ab. Und das habe ich genau gelernt, habe ich kopiert. Wenn an meiner Tür jemand klopft und so weiter und mir da unter der Gürtellinie was verpasst, dann sage ich, Heiland, geh du an die Tür, da ist wieder so ein Gefährlicher da. Das Zeugnis des Heiligen Geistes gibt mir Predigt. Hör deshalb, er gibt mir Frieden. Hör deshalb eine gute Predigt. Das nimmt dir die Unruhe weg. Oder liest die Bibel hier. Und dann siehst du, es gibt so viele Menschen, denen geht es genauso dreckig, wie es dir geht. So viele, ob es David ist, oder Moses war, oder Abraham war, oder Jakob war. Ja, all diese ganzen Patriarchen, denen geht es genauso dreckig, wie es dir geht. Ja, und du merkst hier plötzlich, da gibt es keine Ausnahme, alle Menschen sind gleich, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und dann kannst du wieder getrost weitermachen. Herr, wenn der das geschafft hat, wenn der Asaf das geschafft hat, wieder Frieden zu bekommen, dass er dann die Gottlosen sah, wie geht's ihnen so gut, bis dass sie ging ins Heiligtum. Verstehst du, das mache ich genauso, wie dieser Liederdichter gemacht hat. Finde heraus, warum du dich so schlecht fühlst. Was ist mit mir falsch? Was verstehe ich nicht richtig? Finde heraus, warum bin ich so besorgt? Warum bin ich so einsam? Warum suche ich die Schuld immer bei anderen oder das Problem, dass ich bei den anderen suche und versuche zu lösen und ich kann es nicht lösen? Denn das Problem ist in mir selber drin. In mir selber drin. Frag dich selbst. Wo höre ich nicht auf meinem Körper? Wo überfordere ich mich? Wo stehe ich mir selbst in den Weg? Wo bin ich ein Perfektionist? Frag dich selber. Alles muss exakt machen. Frag dich selbst, ja. Wo habe ich mich festgefahren oder festgerannt? Wo blockiere ich mich selbst? Wo hadere ich mit meinem Schicksal? Wo bin ich mit mir selber nicht zufrieden? Wo bist du noch von Menschen abhängig oder hörig oder ein Menschenknecht? Frag dich selber. Vor wem habe ich Angst? Wenn dir jetzt die Tür aufgeht, verstehst du, der Chef kommt rein. Oh weh. Ja. Lerne das. Frag dich auch. Ja, liegt es an meiner Erziehung? Bin ich noch verletzt und verwundet? Brauche ich noch irgendwie innere Heilung? Heilung meiner Kindheit? Das kannst du ganz schnell erleben im Gottesdienst. Und ich sage ganz schnell, was einen Menschen verunsichert, weil ich in 50 Jahren im Dienst am Menschen das erlebt und erfahren habe, was es alles so ist. vielleicht auch sogar die vorgeburtliche Zeit, aber das ist kein Thema, worauf ich nicht groß eingehen kann, weil seine Mutter mit dir schwanger war, was da alles noch passiert ist, vielleicht wurde sie geschlagen, vielleicht wurde sie verstoßen, was auch immer gewesen ist, und das liegt jetzt an dir, verstehst du, und das nimmst du alles mit, denn wir sind ja mit der Mutter verbunden, ist so wichtig, frag dich, wo hast du oder wo habe ich meine Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet und vor allem, was ich alles so durchgemacht habe. Und das alles hinterlässt Spuren in meinem Leben. Lass dich nicht verunsichern. Satans Dienste, ja, hast du vielleicht einen Anspruch genommen irgendwo und bist immer noch nicht ganz frei. Du hast Kredit beim Teufel und er fordert das Kredit, deinen Kredit zurück. Finde heraus, wo stehe ich jetzt? Bin ich unehrlich zu mir selbst? Was spiele ich mir vor? Wo laufe ich von mir selber weg? Frag dich. Wo bist du oder wo bin ich falsch programmiert oder informiert? Wer gibt mir meine Informationen? Wo kriege ich meine Informationen her? Von Gott oder dem Teufel oder von anderen Leuten? Von mir auch immer. Bitte den Heiligen Geist, so wie der Mann in der Bibel, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Und wenn es nicht so ist, stell mich auf den richtigen Weg. Fast alle unsere Probleme stecken tief in uns selbst drin. Die verunsichern mich. Das nimmt meinen Frieden weg. Das stört meine Freude. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Er wünscht sich ganz besonders, dass ich wunschlos glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich geborgen bin in ihm. Und Gott will, dass du sagen kannst, alles Herr bist du. Adolf Krummacher schrieb 1887 das schöne Lied, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Kannst du das sagen? Alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde wer? Ohne dich zerschrieben, würde mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben. Alles Herr bist du. Nimm alles mit. Was da fertig? Darum, in der dritten Strophe singt er, darum so will ich wallen meinen Vater hin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann im neuen Klingen jauchz ich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts hab ich zu bringen. Ich muss nichts bringen. Ich muss niemand was beweisen. Ich bin ich und ich bleibe ich. Ich bin ich gekommen und ich werde aus ich die Welt verlassen. Und dazwischen ist mein Leben. Ja, egal, ob du mit Ablehnung, Kritik und Problemen konfrontiert wirst, nichts soll dich verunsichern. Nimm den Frieden Gottes in dein Herz auf und das kannst du jetzt erleben. Vater, vergib ihnen und ich vergebe ihnen und so weiter. Ich bringe alles in Ordnung. Ja, lieber Gott, ich danke dir. Wir fassen heute ein Herz, dass wir zu dir kommen und uns ist alles andere egal, wie die Welt aussieht, was auf dieser Welt alles passiert. In dir haben wir den wahren Frieden, den bleibenden Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. In dir habe ich, Herr, mein Heil und mein Glück. Alles, Herr, bist du. Egal, was auf der Welt noch passiert und passieren wird, und es wird noch was passieren. Warte, es wird noch viel schlimmer werden, als es ist. Ja, egal, was auf dieser Welt passiert, ich möchte mit dem Lieder dir das sagen. Alles, Herr, bist du. Mehr brauche ich nicht. Bei dir bin ich selig, in guten Händen aufgehoben. Dankeschön, Herr. Amen.